Ich möchte ihre Namen in die Geschichte einschreiben, das ist meine Rache, erklärt der französische Schriftsteller Édouard Louis in seinem autobiografischen Aufsatz »Wer hat meinen Vater umgebracht?« Er meint in diesem Fall die Schuldigen, seine politischen Feinde, aber natürlich gilt dasselbe Projekt auch für jene, die ihm nahestehen, für seine Familie. Seit seinem Debüt »Das Ende von Eddie« verwandelt Eddie Belgueule, aka Édouard Louis, persönliches Leid und Armutserfahrung in politische Slogans und soziologische Erkenntnisse. Antiliteratur, zornige Intervention, viele davon Bestseller und längst auch auf zahlreichen Theaterbühnen zu erleben. Wir haben seinen neuen Roman Monique bricht aus gelesen, in dem er sich nach Die Freiheit einer Frau zum zweiten Mal dezidiert den Erfahrungen seiner Mutter Monique Belgueule widmet. Wir, das sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Salut Lukas.
Salut Finn, schön, dass du ins Französische umgestiegen bist. Wir haben natürlich hier in diesem Fall die deutschen Übersetzung von Sonja Fink, die auch zum Beispiel Annie Ernaux übersetzt, gelesen. Finn, ich habe mich bei der Lektüre diesmal gefragt, wie weit kann, will, muss und darf ein Buch eigentlich für sich selbst stehen? Édouard Louis' Bücher fühlen sich für mich immer wie ein Kontinuum an. Jedes Buch setzt sich im nächsten fort, die Erfahrungen bauen aufeinander auf, seine Welt wächst. Und diese Aufstiegsgeschichten vom geschundenen homosexuellen Jungen aus einer armen nordfranzösischen Familie hin zum Didier Eribon-Schüler und Star-Autor wird immer wieder erzählt, mit immer neuen Facetten. Hattest du hier jemals das Gefühl, dir fehlt etwas? Das ist das erste Buch, das du von Louis liest. Ich habe alle seine Bücher gelesen, selbst dieses blöde Ken Loach Gesprächsbuch habe ich hier stehen. Aber hattest du jemals das Gefühl, dir fehlt etwas? Du schaltest erst in der dritten Staffel der großen Édouard Louis Serie ein? Oder wie hast du in dieses Werk hineingefunden?
Ich würde sagen, wir sind bei einer neuen Ausgabe von Lukas zeigt Finn große Weltliteratur, die bisher an ihm vorbeigegangen ist.
Naja, also da gibt es ja nun viele Leute, die widersprechen würden. Gerade diesmal gab es auch wieder einige sehr böse Verrisse.
Nee, aber natürlich ist Édouard Louis ein Autor, der mir ein Begriff war, wo es aber einfach aus... Ich kann dir gar nicht mal sagen, warum ich noch nie zu ihm gegriffen habe, aber war jetzt sehr glücklich über den ersten Seitenkontakt mit ihm. Und ich kann das verneinen, was du gesagt hast. Ich habe da sehr gut reingefunden in diesen Kosmos. Und ich würde sagen, ja... Es ist dann die Art von dritter Staffel, wo es aber auch nicht so viel ausmacht, wenn man die ersten beiden nicht gesehen hat und man sich dann vielleicht denkt, Mensch, dann gucke ich doch mal auf dem Streamingdienst oder der DVD-Börse meiner Wahl, ob ich nicht auch noch die ersten beiden Staffeln finde, denn er umreißt ja sehr gut, um was es geht und verhandelt auch ja irgendwo Allgemeinplätze oder allgemeingültige Beziehungen, denn ich meine, die Beziehungen eines Sohnes zu seiner Mutter sind, glaube ich, Dinge, wo wir als Söhne uns alle reinfühlen konnten. Und ich glaube, diese sehr klare und sehr präzise Sprache hat es mir sehr, sehr einfach gemacht, mich sofort einzufinden. Ich war sogar überrascht zu lernen, dass es bereits einen Roman über Monique gab. Da kommen wir sicherlich im Gespräch noch zu, denn der wird hier auch direkt genannt. Ich war davon ausgegangen, das wäre jetzt wirklich das erste Mal, dass er sich dezidiert mit seiner Mutter beschäftigt hat, weil der Klappentext unserer Ausgabe das so ein bisschen suggeriert. Er kehrt zur Geschichte seiner Mutter zurück. Und da dachte ich eben, okay, sicherlich wird er das am Ende von Eddie schon mal verhandelt haben. Aber nein, ich habe diese Figuren sehr schnell lieb gewonnen, konnte mich da sehr schnell einfügen und habe diese Erzählung, wird es vom Fischer Verlag genannt, eine essayistische Erzählung kann man es sicherlich nennen, habe die mit großem Gewinn tatsächlich zweimal gelesen. Es ist ja auch ein kleines Büchlein, kann man sagen.
Ja. Ich wollte sagen, irgendwie ein bisschen mehr als 150 Seiten. Ja, über den Gattungsbegriff kann man hier immer streiten. Ich finde, es gibt so eine französische Tendenz, eine französische Spielart, in der das Essayistische dann immer sehr nah liegt und das Autofiktionale natürlich auch. Es sind eigene Erfahrungen. Ich glaube, dieser Verweis auf die Serie und die Serialität habe ich auch aus diesem Gefühl von Wiederholung heraus gewählt, weil man hat ja schon das Gefühl, diese Charaktere sind eigentlich alle etabliert worden mit dem ersten Buch und dann kommen nicht wirklich viele neue hinzu, sondern man dreht sich um dieselben Themen. Und bei diesem zweiten Monique-Roman wiederholt sich auch ein Element ihres Lebens. Sie ist aufgewachsen mit einem sehr gewalttätigen Alkoholiker, hat sich dann irgendwann auch durch die Hilfe ihres Sohns über dessen neuen Reichtum von ihm emanzipiert, ist zu einem anderen Mann gezogen und siehe da, auch der wird wieder gewalttätig, schlägt sie und wir erleben also eine weitere Flucht der Mutter. Nur, dass Édouard Louis zu diesem Zeitpunkt gerade eine Residenz in Athen, glaube ich, abhält und das heißt, er kann nicht sofort nach Frankreich reisen. Das heißt, wir erleben hier vor allen Dingen wie aus der Ferne Leben koordiniert wird. Also in diesen Romanen geht es wahnsinnig oft um die Plastizität, um die Formbarkeit von Identität, um die Verformbarkeit von Identität durch Literatur, die Formbarkeit der Welt auch durch Geld. Und jetzt habe ich das Gefühl, sitzen wir in diesen ganzen Romanen über, zumindest so ungefähr die ersten 100 Seiten, vor Bildschirmen und steuern aus der Ferne. Und das ganze Leben bekommt so eine seltsame Virtualität, oder? Das scheint mir das Neue in diesem Roman zu sein, dass plötzlich alles eigentlich sich in Browserfenstern abspielt und wir fast sowas, also nicht explizit, aber sagen wir so, wenn man das als Film adaptieren würde, dann könnte man da gut so einen Desktop-Film draus machen.
Das dachte ich nämlich auch. Das Wort Autofiktion haben wir ja auch schon angesprochen. Mir sind einfach sehr viele Checkboxen der autofiktionalen Erzählung an sich hier aufgefallen und wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich dir nach dem Roman auch gesagt, okay, Louis hat garantiert Literatur studiert. Also hat sich garantiert auch mal theoretisch mit Literatur auseinandergesetzt.
Ist das für dich ein Nachteil, dass die Studieninhalte so unmittelbar auf den Seiten zu finden sind? Sollte das stärker verklausuliert werden?
Nee, überhaupt nicht. Ich mag das ja, wenn ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ein Autor sehr genau in seinem Genre zu Hause ist und sich da auch sehr genau auskennt, auch weiß, welche Boxen er bei mir ausfüllen möchte. Wir hatten bei Han Kang ja auch schon über diese Aspekte gesprochen. Und ich glaube, Louis tut das ja auch so dermaßen transparent. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob es nicht sogar fast ein bisschen schade ist, dass einem gewisse Denkrichtungen hier vorgegeben werden, indem eben AutorInnen wie Virginia Woolf direkt zitiert werden. Es wird in diesem Raum eben auch sehr viel darum gehen, sich eine eigene Wohnung einzurichten, das erste Mal. Und ich glaube, da fand ich es ein bisschen schade, dass natürlich Louis gleich auf A Room of One's Own kommen muss. Aber ja, das ist halt dann eben, denke ich, auch der essayistische Teil dieser Erzählung. Nee, es ging mir einfach darum, wir haben hier Athen als quasi Handlungsort, wir haben eine irgendwie gelähmte Hauptfigur, die durch das Schreiben sich aus der Lähmung ausbrechen möchte, beziehungsweise wir haben es ja doppelt verlagert, weil die gelähmte Figur eigentlich nicht der Autor ist, sondern eben eine andere Person. Und das fand ich durchaus eine spannende Überlegung.
Ich würde noch ganz kurz korrigieren wollen, dass er natürlich Soziologie studiert hat, sich vor allem mit Bourdieu beschäftigt hat, dass natürlich aber diese literarischen Verweise immer schon sehr dicht sind. Ich habe das Gefühl, wir haben in jedem dieser Bändchen so 3 bis 4 relativ explizite Verweise. Immer erweitert er so, wie vielleicht ein paar neue Figuren so an den Rändern hineinschielen, auch so sein Kontingent an literarischen Verweispunkten. Also im letzten Buch zum Beispiel war Peter Handke mit seinem Buch Wunschloses Unglück genauso enthalten, wie das dann hier zum Beispiel eben Jamaica Kincaid oder sowas sind. Und ich finde das auf jeden Fall ganz interessant. Er ist damit sehr explizit. Das sind Bücher, die deshalb vielleicht auch so ihren Essay-Charakter noch weiter herausstechen. Ich finde aber, diese Soziologiestudentenperspektive merkt man einfach daran, wie alles gelesen und gedeutet und eingeordnet wird, wie Gewalt sofort systematisiert wird und wie vor allen Dingen auch so eine Selbstreflexion die ganze Zeit da ist. Oder es geht ihm genau wie in den vorhergehenden Büchern permanent um die Frage, okay, ich bin jetzt aufgestiegen, dadurch, dass ich andere in meinen Geschichten benutze, ist das überhaupt legitim, bin ich nur ein Parvenu oder ist meine Rolle irgendwie eine symbolische? Wie ging es dir damit, dass er auch hier wieder so permanent mit der Selbstbespiegelung beschäftigt ist, dass so diese Reflexion, dieser gesellschaftliche Blick dann doch immer einer irgendwie in den Spiegel ist? Weil das, muss ich sagen, hat mich zuletzt gerade bei Die Freiheit einer Frau doch irgendwie auch so ein bisschen beschäftigt. Wann wird das so selbstbesessene, selbstbesoffene, vielleicht narzisstische Literatur? Hattest du davon jemals Anflüge?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hatte ich tatsächlich nicht. Denn ich fand diese Reflexion auch über das Entstehen von patriarchaler Gewalt und ich sag mal eben auch die Frage, warum so ein Ausbruch, wie Monique ihn hier erlebt, eben längst nicht allen Frauen vergönnt, ist doch sehr, sehr erhellend. Vielleicht aber auch, weil wir vor unlängerer Zeit über Caroline Wahl gesprochen haben und wir jetzt hier mal wieder auch eine Literatur über häusliche Gewalt, über schwierige Elternverhältnisse erfahren. Und diese Reflexionsebene, die uns beiden bei Wahl, glaube ich, auch fehlte, wo wir sogar auch davon gesprochen haben, dass es alles so behauptet wirkt, fand ich dann hier doch auch deutlich nachvollziehbar. Und fand hier eben auch sehr spannend, dass hier ein Autor ist, der es eben nicht bei einer Wunscherzählung belässt, sondern sich eben wirklich auch Gedanken darüber macht, warum Erzählungen so funktionieren, wie sie zu funktionieren und warum das in der Realität eben nicht klappen kann. Also das ist, ich glaube, diese Reflexionsebene ist für mich der größte Gewinn dieses Buches. Allerdings natürlich auch jetzt wieder mit dem kleinen Hinweis, dass es mein erstes Louis-Buch ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass wenn es mein viertes, fünftes wäre, dass ich mit so einem gewissen Ja, das kenne ich schon, hier sitzen würde.
Ja, ich finde, es ist immer interessant, weil es hat natürlich auch so eine gewisse Wehleidigkeit. Gleichzeitig ist da aber auch natürlich dieses sehr offene Leid in der Welt. Und ich habe das Gefühl, man verlangt oft auch von, sagen wir, dem Romancier, von Erzählenden, das Leid so verarbeitet, geformt, sofort vor allem damit auch in Form gebracht wird. Und ich habe das Gefühl, er ist schon jemand, auch durch seine Inspiration, durch einen Filmemacher wie Xavier Dolan, dem sein drittes Buch, der Wer hat meinen Vater umgebracht, gewidmet ist, ist er ja auch direkt bereit, sehr offen Emotionen eben auszudrücken. Und diese Selbstbeschreibung, diese Selbstanalyse, die er die ganze Zeit vornimmt, ist natürlich auch irgendwie produktiv. Ich habe immer das Gefühl, er kommt schon sehr unmittelbar dort heraus, wo er steht. Also in der Standpunktbestimmung, in der Ziehen des eigenen Kreises ist er sehr stark. Und wenn wir ihn im vorhergehenden Roman Sachen schreiben sehen, wie man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals versuchen, die Wirklichkeit zu erklären, sondern sie nur illustrieren. Aber ich schreibe, um das Leben meiner Mutter zu erklären und zu verstehen. Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe sich niemals wiederholen, aber ich will immer nur dieselbe Geschichte erzählen, immer wieder darauf zurückkommen, bis sie Fragmente ihrer Wahrheit durchscheinen lässt, ein Loch nach dem anderen graben, bis zu dem Augenblick, da etwas vor dem durchsickert, was sich dahinter verbirgt. Dann erleben wir das ja auch hier, diesen Zwang zur Wiederholung, also dieses Zurückgeworfenwerden. Ich habe irgendwann jetzt aufgehört, bei diesem Roman zumindest mich zu fragen, okay, warum muss ich schon wieder dasselbe lesen? Und die Antwort war für mich ja, weil das Leben ihm immer wieder dieselben Elemente zurückgibt. Also wenn seine Mutter nochmal in die Hände eines gewalttätigen Säufers gerät, was bleibt dann eigentlich einem nur noch als die Absurdität der sich immer wiederholenden Wirklichkeit irgendwie aufzugreifen und damit zu arbeiten, so irritiert davon zu sein, dass es zurückkommt? Und ich musste auch irgendwie denken an ein Gedanken, den man hier und da mal wieder so als Idee erlebt, dass Armut ja auch die Wiederkehr von Problemen ist, während wohlhabendere Menschen immer in der Lage sind, einfach Geld auf die Probleme zu werfen. Und das ist ihm jetzt auch erlaubt. Aber irgendwie hat man gerade bei diesem Roman das Gefühl, da ist auch so ein Familienfluch, da ist etwas, das immer zurückkehrt, eine Gewalt, die in seiner Kindheit lag, die in diesem armen Norden Frankreichs lag, die nie ganz verdrängt ist, egal wie viel man dort eben Goldbarren und Luxuserfahrungen und Theaterbesuche da drauf wirft.
Ich glaube, was ich sehr spannend fand an diesem Text eben weiterführend, was du gerade sagst, ist, dass diese Selbstreflexion, auch das bewusste Betonen davon, dass man sich hier in einer Wiederholung befindet, das scheint mir keine Entschuldigung zu sein, das scheint mir kein Vorwegnahme einer Kritik zu sein, sondern das scheint mir wirklich auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen schriftstellerischen Tätigkeit zu sein. Das ist hier kein es ist ein einfaches Beispiel, aber das ist hier kein Deadpool, wo ich das Gefühl habe, hier wird eine schlichte Geschichte erzählt, aber sich gleichzeitig dafür entschuldigt, eine schlichte Geschichte zu erzählen, um so zu tun, als wäre man cleverer. Das hier ist, würde ich sagen, tatsächlich clevere Literatur, die verschleiert, dass sie tatsächlich clever ist, indem man sich für eine gewisse Wiederholung entschuldigt. Und ich glaube, das hat mir so viel Spaß damit gemacht und das wird auch der Grund sein, weswegen ich doch nochmal häufiger jetzt zu Louis greifen werde. Das scheint mir hier alles kein Bug zu sein, das scheint mir wirklich ein Feature zu sein. Und so eine wirklich auch ehrliche Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Schaffungsprozess habe ich selten gelesen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich neben der sehr anrührenden Beziehung zu seiner Mutter zu Monique durch diesen Roman gebracht hat.
Wir haben auf jeden Fall hier durchgängig den künstlerischen Prozess, zum einen auf der metareflexiven Ebene, dass er zum Beispiel auch schreibt, was dieser Roman, was dieser Text nicht geworden ist. Also er erwähnt an einer Stelle, er hätte das Ganze gern wie eine Einkaufsliste aufgebaut. Er findet über Virginia Woolf zu einer, sagen wir, materialistischen Ästhetik des Schreibens. Sie, die schreibt, okay, im Endeffekt braucht eine Frau zum Schreiben ein eigenes abschließbares Zimmer und 500 Pfund Rente und er wollte dann, glaube ich, so eine moderne Entsprechung machen, hat sich dann aber doch dagegen entschieden und gleichzeitig erleben wir eben am Ende, das ist so das große Finale des ganzen Buchs, wie seine Mutter zum erneuten Male einer fiktiven Version von sich selbst begegnet und mit der jetzt glücklich ist. Denn es gibt da immer wieder die Erfahrung in seinen Büchern, also diese ganze Familie ist natürlich nicht so glücklich darüber, dass sie vielleicht doch so ein bisschen tump und gewalttätig und hinterwäldlerisch dargestellt wird. Seine Geschwister, sein Vater, seine Mutter haben damit logischerweise ihre Probleme. Natürlich ist es schon immer ein Akt von, ein übergriffiger Akt, ein gewalttätiger Akt, vielleicht auch verwandelt zu werden in Fiktion, aber wenn man dabei dann noch so schlecht wegkommt, dann trifft einen das härter. Aber wir haben am Ende eben einen Theaterbesuch in Hamburg, bei dir oben in Norddeutschland, und dort sieht man eine Adaption von Die Freiheit einer Frau, mit der die Mutter dann sehr glücklich ist, und im Moment, in dem sie da auf der Bühne steht und der Applaus über sie hinweg scheppert irgendwie, da kommt er eigentlich zu keinem anderen Schluss, als sie hat gewonnen. Also das ist so ein Triumph, das ist die schon im Anfang angesprochene Revanche. Wie ging dir das denn mit diesen Verwandlungsprozessen, die er natürlich immer vornimmt? Er hat Autofiktion, aber siehst du hier die Nahtstellen, siehst du die Verwandlungsstellen? Also wie hast du das Ganze erlebt? Weil ich weiß nicht, also es ging mir vielleicht fast ein bisschen zu glatt, wie das eine zum anderen wurde. Vielleicht passt ein bisschen zu positiv, ein bisschen zu versöhnt. Sonst war da schon mehr Reibung in diesem Roman, bei diesem Verwandlungs-, bei diesem Transformationsprozess.
Ich hatte das Gefühl, dass dieses Versöhnliche vor allem auch kommt, um, wenn ich die anderen Bücher von ihm gelesen hätte, um mir etwas Neues zu bieten. Also weil ich vielleicht, wenn ich jetzt als Louis-Kenner ein Buch von ihm ausschlage, eine gewisse Erwartung habe und jetzt hier etwas aufatmen kann, weil tatsächlich mal etwas glatt läuft. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr beglückt, weil mir Monique sehr ans Herz gewachsen ist. Nur anhand von den ersten Seiten schon, wo wirklich ganz knapp skizziert wird, was für ein Leben das gewesen ist. Und ich mich mit ihr gefreut habe, dass am Ende geklatscht wurde und dass sie gewonnen hat. Was ich noch spannend fand, ist so dieser andere Spiegelmoment. Er berichtet dann, und vielleicht ist das ja ein Moment, der auch schon mal in einem anderen Roman von ihm geschildert wurde, von einer Lesung von Das Ende von Eddie, in dem die Mutter eben wutentbrannt aufsteht und sagt, so waren wir doch gar nicht und so war deine Kindheit gar nicht. Und deswegen funktionierte dieser Sieg für mich auch einfach sehr gut als literarische Klammer, also einfach als sehr gut gebaute Geschichtenerzählung mit einem ganz klaren Anfangspunkt und einem Endpunkt, in dem man eben sagen kann, jetzt ist hier auch über die Kunst eine Versöhnung von Mutter und Sohn hat stattgefunden. Und ich glaube eben einfach, weil man auch als Nicht-Louis-Leser gewisse Erwartungen vielleicht hat, wie so eine Geschichte von einer Frau, die unter Gewalt leidet und sich jetzt emanzipieren möchte, ablaufen könnte, fand ich es überraschend schön, dass es alles so glatt verläuft. Und ja, geradezu utopisch. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, kann ich einfach sagen.
Ja, ich musste ein bisschen dann denken, eine der Schutzheiligen von Edouard Louis ist ja Xavier Dolan, der ja auch Filme wie I Killed My Mother und Mummy gemacht haben, die schon im Titel ihre Auseinandersetzungen mit der Mutterschaft haben und die weniger versöhnt sind. Und wo ich mich schon gefragt habe, so, okay, wie würde die Entsprechung von Xavier Dolan aussehen, der plötzlich einen Film, in dem die Beziehung zur Mutter so ungebrochen und so klar irgendwie ist. Nicht, dass hier nicht auch Reibungsflächen entstehen, nicht, dass hier auch kuriose Rückfälle die ganze Zeit sind. Also wir haben ja auch so seltsame Momente wie der, in dem die Mutter dann doch plötzlich zurückgeht zu dem Mann, der sie geschlagen hat, der hier nie benannt wird. Also wir haben auch diese Echos der Gewalt, diese Ankerpunkte der Gewalt, die dann doch immer wieder aufpoppen. Also es ist nicht so, als würde sich alles in eitlen Sonnenschein verwandeln. Man könnte sich auch vorstellen, dass jetzt vielleicht in ein paar Jahren dann doch wieder eine unglückliche Beziehung da ist. Diese Mutter scheint das anzuziehen oder sie ist vielleicht nicht so wehrfähig gegenüber dem, hat man manchmal das Gefühl. Sie sucht da irgendeine Form von, schwer zu sagen. Das ist auf jeden Fall auch deshalb schwer zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass Edouard Louis nie versucht, seine Mutter so besonders stark zu psychologisieren, oder? Also er versucht schon, Innenleben zu ergründen, aber er tut das schon auch immer auf einer Oberflächenebene. Also im letzten Buch war das eben dieses Foto, das auch auf dem auf dem Cover des Buches irgendwie ist. Da ist irgendwie das Bild der Mutter, das in die Vergangenheit versetzt. Und hier ist es eigentlich nicht so schwer zu greifen, nicht so einfach zu greifen, was genau sie eigentlich jetzt so richtig trennt. Am ehesten ist es tatsächlich so diese unsichtbare Distanz des Digitalen, diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, die diese Beziehung immer geprägt hat, auch als sie noch zu Hause im Haus gelebt haben, die jetzt verkörpert wird von dieser virtuellen Welt. Ich glaube, auf die müssen wir noch ein bisschen eingehen. Du hast auch schon gesagt, das wäre wieder ein Buch, das für dich und deine Faszination mit so dem postdigitalen Roman wieder sehr ergiebig gewesen wäre.
Genau, du hast ja schon angesprochen, das ist ein Roman, der auf den ersten 100 Seiten vor allem virtuell stattfindet, über verschiedene Messenger-Dienste, über wahrscheinlich Skype oder so etwas, also über einen Messenger-Dienst, wo man auch Videotelefonie betreiben kann. Es gibt Streaming-Dienste als Ort der Freiheit und eben auch das Mobiltelefon als Abspielort von Filmen. Man kann über das Internet Möbel bestellen, man kann Dokumente fälschen und all sowas. Aber es ist natürlich auch ein Roman, hatte ich das Gefühl, der sich sehr viele Gedanken über die Beschaffenheit des Mediums Buch an sich macht und auch der Frage, wie man so einen Schreibprozess schriftstellerisch darstellen kann. Denn man hat das Gefühl, und da kannst du mir gleich vielleicht die Frage beantworten, ob alle Romane von Louis so sind, das möchte so ein bisschen das Gefühl erlangen, dass wir gerade live dabei sind, wie dieser Roman geschrieben wird. Dass wirklich Gedanken, es gibt Gedankeneinwürfe, die sind häufig dann kursiv gehalten, beziehungsweise sagen wir so, es gibt verschiedene Texturebenen und es gibt auch verschiedene Tempi-Ebenen, die sich miteinander wechseln und auffällig sind sicherlich diese kursiv gedruckten Passagen, die wirklich wie Gedanken Einschübe wirken. Und das fand ich auf der Gestaltungsebene sehr, sehr spannend und das passt eben auch in die postdigitale Überlegung, dass der postdigitale Roman an sich vor allem eben auch diese Schreibszene verhandelt und die Schreibszene explizit mit in den Roman einbaut. Das geht ja sogar so weit, du hast es schon erwähnt, dass uns kommentiert wird, wie dieser Roman eigentlich hätte aussehen sollen, was er nicht geworden ist, dass es eventuell mal Notizen gab, die am Rande eingefügt worden sind. Ja, wenn ich meine Masterarbeit nicht in der Romanistik schreiben würde und nicht in der Germanistik, dann hätte ich hier sicherlich ein neues gefundenes Fressen gefunden und ein weiteres Buch, das ich in einer endlosen Fußnote anführen konnte.
Ja, ich finde, was für mich neben diesen Kursivsetzungen auffällig war, ist natürlich auch, dass manchmal fast so ein poetisches Setzen der Schrift, also ein klares Betonen von Absätzen. Ich habe das Gefühl, dass es wahnsinnig oft gewesen, wenn Beschimpfungen da waren oder wenn er so ins Aufzählen gerät. Also es gibt eine Passage, wo er schreibt, wenn er trank, wenn er sie beschimpfte, wenn er meine Geschwister und mich beschimpfte, die Stimme meiner Mutter, mich kann er von mir aus beleidigen, aber nicht meine Kinder, wenn sie litt und es versteckte, wenn sie Angst hatte zu essen, weil sie wusste, dass er sie deswegen anschreien würde, wenn sie litt und es versteckte, das alles war jetzt vorbei, sie war allein, sie war frei. Da fühlt sich das schon an, als wäre da auch die Sehnsucht, das Ganze so ein bisschen offenkundiger in Poesie zu verwandeln, oder? Also allein dadurch, wie die Schrift gesetzt ist, wie da Pausen durch tatsächliche Absätze, durch Lücken, durch weißes Papier irgendwie funktionieren, das schien mir irgendwie auch ein Gedanke zu sein. Die haben natürlich auch immer so einen Appellcharakter dieser Bücher. Ich finde, sie haben immer so ein sowas Sloganisendes in sich. Sie wollen immer so ein bisschen skandiert werden. Klar, am stärksten ist es natürlich bei Wer hat meinen Vater umgebracht, der fast damit beginnt, dass man sagt, okay, dies kann auch als Theaterstück aufgeführt werden. Man stellt sich zwei Figuren gegenüber vor und es gibt da fast sowas wie Szenenanweisung. Aber auch hier denkt er, glaube ich, mittlerweile schon auch die Lesungen mit und ich glaube die Theatertransponierung eben auch. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass seine Filme, Stücke, Bücher, sie werden in alles verwandelt. Er ist in filmisch adaptiert worden, er ist in Hörspiele adaptiert worden. Sie haben so eine Offenheit, die im Endeffekt schon fordert, adaptiert zu werden, oder? Also man kann sich das jetzt auch schon vorstellen, wie diese Distanz zum Beispiel in so einer Bühnensituation erzählt wird, was die beiden Figuren trennt, ob man da mit Plexiglasscheiben arbeitet, als wären wir jetzt wieder in der Corona-Zeit oder ob man, was weiß ich stelle mir einen ambitionierten Bühnenbauer vor, der ihn in einen großen Computer einsperrt oder sie oder so, das wäre wahrscheinlich die albernste Fassung, aber ich habe das Gefühl, man konstituiert gerade durch die Abwesenheit von Raum die ganze Zeit dann doch irgendwelche irrealen Topologien, in denen man das Ganze platzieren kann. Oder wie ging es dir damit? Hast du auch das Gefühl, du siehst ja schon halb eine Bühne immer dabei?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich dann ja auch erst aus diesem Roman gelernt habe, wie gerne Louis für das Theater adaptiert wird. Ich dachte bei dem Ganzen tatsächlich, also die Liste ist mir einfach sehr viel in den Kopf gekommen, also die Liste als wieder auch als postdigitales Phänomen, die Liste als Schreibverfahren, die Idee eben auch Gewalt, traumatische Erfahrungen listenmäßig
Ja.
abzuhaken, als irgendwas, etwas stetig Wiederkehrendes, ja, wirklich als etwas, wo man leider irgendwann vielleicht als eine gewisse Antwort drauf wirklich nur noch Haken hintersetzen kann, um mit etwas klar zu werden. Aber ja, jetzt wo du sagst, natürlich schreit dieser Roman das Theatrale praktisch geradezu an.
Bis hin zu dem faszinierenden Moment, wo es dann zum Maison à Beam kommt, also wo dann logischerweise auch die Bühnensituation am Ende des Romans auf die Bühne gebracht werden
Ja.
muss. Also das wäre, glaube ich, so diese Art von Selbstfeedback von Ouroboros, die ich glaube, für so Theaterinszenierende sicher super interessant wäre. Ja, ein Gedanke, den ich noch hatte bei dieser Frage nach Identität und Plastizität, war auch ein Verweis, den er einmal hat auf ein Videospiel. Er erzählt von dem Lieblingsvideospiel seiner Kindheit, das, glaube ich, recht schnell als die Sims erkennbar ist. Und ich fand ganz interessant, wie ein Punkt eben auch ist, dass sich dieses Leben seiner Mutter so ein bisschen wie ein Videospiel anfühlt, oder? Er kauft die ganze Zeit Gegenstände, er richtet ihr etwas Neues ein. Im schlimmsten Fall, wenn man feindselig sein möchte, wie was weiß ich, es gab ja wütende Verrisse in NZZ und Süddeutsche zum Beispiel, dann hat man manchmal das Gefühl, er spielt fast mit seiner Mutter so ein bisschen Tamagotchi, oder? Also er richtet ihr das Leben ein, er setzt sie an den richtigen Ort. Ist das nicht auch irgendwie wieder so ein bisschen, also er denkt ja viel darüber nach, so ein komisches Gefühl, dass da die Befreiung daraus steht, dass man für jemand anderen so viel tut, dass man für jemand anderen so viel steuert und entscheidet? Oder, also ich bin halt einfach, ich werde immer wieder zurückgeworfen auf diese Fragen, die er sich auch selbst stellt, die er nicht lösen kann und die ich auch für mich nicht so richtig lösen kann. Also diese seltsame Digitalisierung der Mutter als Figur, ihre Abstrahierung, was hast du damit gemacht? Also war sie für dich auch irgendwann eine Videospielfigur auf irgendeiner komischen Ebene?
Sie war für mich vor allem eine Romanfigur. Und da kommen wir natürlich zu einem großen Knackpunkt einfach der Autofiktion an sich, nämlich die Frage, für wie bare Münze nimmt man diese ganzen Erzählungen und wie sehr neigt man dazu, tatsächlich davon auszugehen, die Monique, die hier beschrieben wird, das ist auch wirklich Monique. Klar ist Édouard Louis natürlich anscheinend ein Autor, der keinen Hehl daraus macht, dass es hier wirklich um seine Familienverhältnisse geht. Aber ich glaube, wir
Ja.
dürfen nicht vergessen, die Monique, die uns hier begegnet und auch der Édouard Louis, der uns hier begegnet, das sind vor allem Romanfiguren. Und da finde ich den Vorwurf, man würde Tamagotchi mit der Mutter spielen, nun ja, das ist halt Literatur. Und Édouard Louis ist hier der Autor. Was tut der denn anderes, als mit seinen
Ja.
geschaffenen Romanfiguren zu spielen und sie anzusetzen? Also da scheint mir, du hast die NZZ gerade erwähnt, da scheint mir dann vielleicht doch jemand auch diesem Autoren ein wenig auf den Leim zu gehen. Und ja, automatisch davon auszugehen, dass bloß weil die Brücken in die Realität hier gebaut werden und geradezu gefordert werden, dass sie auch wirklich da sind. Das mag natürlich auch so eine Art Distanzmechanismus sein, den ich ja jetzt gerade in der Literaturkritik wähle, aber ich glaube, man darf eben nie vergessen, der Édouard Louis, von dem wir hier leben, das ist nicht Édouard Louis, das ist die Autorenpersona Édouard
Ja,
Louis.
klar.
Und auch die Monique, die wir hier lesen, das ist seine Version von Monique, die er hier für diese Geschichte benutzt. Wir sind da natürlich in einem ganz anderen Diskurs, den er in diesem Buch auch aufmacht. Darf man das? Darf man sein
Ja.
nahes Umfeld so unverblümt in einen Roman einschreiben? Das ist, glaube ich, eher die spannendere Frage hier dran. Und ich würde sagen, man darf es. Er ist der Autor. Und das Ganze ist für mich auf einem viel zu hohen Niveau, als hier von Ausbeutung, von Exploitation, von Schaulust zu sprechen.
Ja, ich würde dir da grundsätzlich zustimmen und ich finde trotzdem theoretisch gut, dass er sich damit beschäftigt. Aber es kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich vielleicht so ein bisschen anschließend an das, was du gerade gesagt hast, auch so ein bisschen so ein autoriales Selbstbewusstsein mir wünschen würde, dass ich das Gefühl habe, irgendwann muss er durch diese Hemmnis doch hindurch gekommen sein, weil er ändert ja nichts daran, oder? Also er hört ja nicht auf, über diese Leute zu schreiben. Es ist jetzt kein Ezra-Szenario, wo jemand klagt, aber die Beschwerden von außen da, die hat er jetzt noch nicht irgendwie gänzlich so relativiert, wenn er das nächste Mal, es wird ja schon so ein bisschen eigentlich auch angeteased, was der nächste Roman ist, nämlich das nächste Mal wird es, glaube ich, um seinen Bruder geben, der mit 38 sich zu Tode getrunken hat. Das heißt, wir sind jetzt wieder an der Nähe seiner Vaterfigur. Auch da ist wieder so eine Wiederholung, ein Familienmitglied ist gestorben und vielleicht werden jetzt wieder Schuldige ausgemacht, vielleicht sucht er diesmal anders, aber ich finde es einfach so ein bisschen komisch, dass, wenn an seinem Vorgehen sich nichts radikal ändert, dass immer diese Selbstbefragung drin ist. Also meinst du nicht, er könnte das irgendwann weglassen, wir könnten irgendwann akzeptieren, dass es so ist und vielleicht diese Kritik externalisieren? Also ich weiß nicht, ob die in den Romanen enthalten sein muss.
Sehr, sehr gute Frage wieder, Lukas. Ich glaube, wir sind ja an dem bestimmten Punkt, if it ain't broke, don't fix it. Also ich könnte mir einfach vorstellen, dass Louis jetzt so ein Autor ist, der genau so lange seine Familiengeschichte literarisch verwandeln kann, bis wir uns einig sind, dass es gar nicht mehr funktioniert. Solange das auf dem, würde ich jetzt einfach mal sagen, sehr, sehr von mir angenommenen, aufgrund dieses Romanes existierenden hohen Niveau passiert, kann man das gerne noch weitermachen. Ich glaube, da sind wir wieder so bei dieser Wunschfrage, auch wo man Autoren oder AutorInnen dann sowas vorschreiben möchte wie, was weiß ich, warum macht Regisseur XY nicht mal eine Rom-Com oder sowas? Oder
warum nicht mal einen Horrorfilm?
Warum nicht mal einen Horrorfilm? Und da denke ich mir, naja, weil sie sich entschieden haben, genau diese Geschichte zu schreiben. Und ich frage mich, ob Louis uns da als Leserschaft und auch Kritikerschaft nicht auch so ein bisschen auf unseren Platz zurücksetzt, indem er sagt, naja, grundsätzlich etwas, weil es sie bewegt, weil es aus ihnen herauskommt. Und dann liegt es an uns, etwas daraus zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich wünschte mir nur manchmal, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, er würde mir als Leser, nicht zwangsläufig als Kritiker, sondern vor allen Dingen als Leser, da mehr Raum zur Deutung geben. Also er ist schon jemand, der zum Manifest, zum Appellcharakter neigt, der vieles ausbuchstabiert, der, wie wir schon gesagt haben, auch so den Lektürenschlüssel gleich mitgibt und sagt, so das kann man noch lesen, das kann man lesen. Im Idealfall greift man einfach zu Didier Eribon, der hat ja auch gerade seinen großen Mutterroman geschrieben. Das heißt, eigentlich könnte man die auch direkt in der Buchhandlung so als 2 für 1 irgendwie verkaufen, weißt du, so wie man manchmal so Sachen so wie man am Snackautomaten manchmal so 2 Sachen zusammenkriegt, irgendwie kriegt man vielleicht da beide Romane gleich zusammen. Das war irgendwie hier mein Gedanken. So ein bisschen mehr Raum würde ich mir manchmal schon wünschen. Ich kann nicht sagen, wo du gerade sagst, if it ain't broke, don't fix it, dass es nicht mehr wirkt. Also wenn dann der Pathos-Moment kommt, wenn dann der Applaus anschwillt für die Mutter, dann hat mich das tatsächlich gerührt. Dann habe ich von diesem Triumph etwas empfunden auch. Und das ging mir ja nun immer wieder so. Also ob jetzt Eddie am Anfang von seiner Familie entkommen ist, ob dann seine Mutter entkommt, ob er auf der Bühne steht und den Mördern seines Vaters mit dem brennenden Schwert als Erzengel irgendwie entgegentritt. Es hat mich immer gerührt. Also ich kann nicht sagen, dass der Affekt dieser Bücher mich kalt lässt. Also es ist ja auch, ich habe mehrere Texte gelesen, in denen über einige von seinen Büchern geschrieben wurde, er wäre ja so ein kalter Analyst.
Nee, das finde ich geradezu
grotesk. Er ist, ja, also das ist ja nun der brennendste Analyst. Das ist jemand, der analysiert, um zu ändern. Das ist jemand, der sich Marx anschaut und sagt, ja, okay, ihr habt die Welt nur gedeutet, bla bla bla. Ihr wisst, wie das ganze Zitat weitergeht. Also diese Plastizität, die wir hier gerade schon beschrieben haben, diese Virtualität der Welt, eigentlich nur als Gestaltungselement auch auf emotionaler Ebene begriffen hat. Also das fand ich ganz seltsam. Wie ging es dir denn mit den Emotionen dieses Buchs? Also hat dich das gerührt, wenn da am Ende ein Mensch zum ersten Mal fliegt und so?
Ja, das hat mich total gerührt. Und ich finde spannend, dass du diese Idee des kalten Analysten anbringst, denn aus irgendeinem Grund war das auch mit eine Vorstellung, die ich teilweise von Edouard Louis hatte, immer weil die Nähe zur Soziologie gerne betont wurde in Rezensionen oder in Metatexten über ihn. Und ich einen anderen Roman erwartet hat. Und ich dachte, geht das jetzt in eine Ölbeck-Richtung, wo es auch wirklich seitenlange Abhandlungen geben wird über irgendein Thema. Und wie ich auch schon sagte, sehr begeistert war, wie schnell die Idee von diese Monique-Idee, die Idee der Monique-Figur mir ans Herz gewachsen ist, wie sehr ich mich mit ihr gefreut habe, wenn sie den Computer angemacht hat, wie ich aber auch gekrittelt habe mit ihr, wenn sie sich quergestellt hat an manchen Punkten. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich das Universelle von diesem Text, wenn wir uns vielleicht erinnern daran, wie wir selber unseren Eltern mal etwas erklären mussten oder auch vor so eine gewisse Sturheit, was neue Phänomene, neue Entwicklungen angeht, gefahren sind. Ich war wirklich als jemand, das ist auch zu einem Running Gag zwar im Freundeskreis geworden, aber als jemand, der doch eher selten emotional ergriffen ist von Büchern, von Medienprodukten, wie sehr mich das hier mitgenommen hat und wie sehr ich mich mit Monique gefreut habe und mit ihr am Ende glücklich jubelnd auf der Bühne stand und mit ihr im Applaus gebadet bin.
Ich finde, was du sagst, ist nämlich schon auch wichtig, dass diese Beziehung zu den Eltern ja immer ein bisschen so funktioniert, dass man irgendwann in den Punkt kommt, wo man eben auch Eltern etwas erklärt, wo die dieselbe Distanz zur Welt vielleicht haben oder denselben Blick auf die Welt, die nicht für sie eingerichtet ist, wie man sie eben als Kind hat. Also jede erlebt ja irgendwann bestimmte Wechselperspektiven. Also man spricht ja auch oft zum Beispiel von der Infantilisierung von Senioren und sowas. Aber ich finde nämlich auch, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe in einer wahnsinnig zornigen Kritik in der Süddeutschen Zeitung von Johanna Adorjan, da gibt es diese Passage gegen Ende, die sehr hart mit dem Ganzen ins Gericht geht. Und so kommt es auch. Edouard Louis bucht seiner Mutter, die mit ihren 57 Jahren noch nie in Kontakt mit einer anderen Kultur, einer anderen Zivilisation war. Denn bei Louis folgt die Arbeiterklasse direkt auf den Cro-Magnon-Menschen den ersten Flug ihres Lebens und reist mit ihr zur Premiere nach Hamburg. Endlich, was ihrem Sohn ganz wichtig ist, hat sie sich auch mal geschminkt und die Haare machen lassen, wie er sich das für eine freie Frau vorstellt. Und so steht Monique dann im Dezember 2023 neben ihrem berühmten Sohn und dem berühmten deutschen Regisseur auf der Bühne dieses gigantischen Bauwerks mit den Ausmaßen einer Kathedrale und 1200 Menschen im Dunkeln applaudieren einem geschickten Autoren zu einem weiteren Sieg. Und da ist ja natürlich der Vorwurf drin, eine Herablassung gegenüber ihr als ältere Frau, vielleicht auch als Mitglied der Arbeiterklasse, etwas, das er natürlich nun auch war. Aber das finde ich ganz interessant, weil ich glaube eher, dass es so sehr viele allgemeine Erfahrungen da drin sind. Das ist gar keine Herablassung, ja, sondern das finde ich einfach eine authentische Beschreibung. Und ich glaube, dass auch zwischen Menschen permanent Machtverhältnisse entstehen, dass einer dem anderen auf irgendeiner Ebene überlegen ist. Das nimmt Edouard Louis einfach zur Kenntnis. Ich glaube nicht, dass er sich jemals über seinen prügelnden Vater, seinen besoffenen, körperlich kaputten Vater wirklich drüber stellt. Natürlich hat er Momente in seinem Leben gehabt, wo er auch zur Kenntnis nimmt, wo er auch klar heraus arbeitet. Okay, ich wollte irgendwann mit dieser Welt nichts zu tun haben, ich brauchte Abschirmungsmechanismen, aber das scheint mir doch auch alles eine legitime Perspektive und dieser Versuch, da irgendwie das richtige Maß zu finden und das im Begegnen zwischen zwei Menschen zu entdecken, das fand ich dann eben eine vollkommen legitime Perspektive und nicht eben derart herablassend, wie das jetzt hier zum Beispiel in diesem Fall geschildert worden ist.
Nee, herablassend finde ich auch eine, ja, etwas merkwürdige Bezeichnung für diesen Roman, denn
also vor allen Dingen vielleicht von einer Journalistin, die die Tochter von einem Flötisten und einer Flötistin ist, die an der Theaterakademie in Bayern studiert hat. Da weiß ich auch nicht, ob das so, ich will jetzt nicht zu sehr Standpoint Theories herausarbeiten und zu sehr Leute irgendwie dann einen Platz zuweisen. Aber da frage ich mich dann auch so, okay, ist das nun jetzt genau die richtige Perspektive, um allzu beiläufig diesen Roman zur Seite zu wischen, ob man nicht dann vielleicht doch tatsächlich ins Nachdenken über das eigene Verhältnis zu diesen Dingen kommen sollte. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, weil mich ein leichter Hauch von Zynismus beschlichen hat hier gegenüber dieser werten Journalistin.
Du hast ja vollkommen recht, ich hätte diesen Zynismus sogar fast noch weiter ausgeführt, weil das erinnert mich dann einfach an Bemerkungen von vielleicht gewissen eher konservativen PolitikerInnen und JournalistInnen, die dann irgendwie das freiwillige soziale Ja betonen oder die Verpflichtung zu einem sozialen Ja betonen, weil man da mit Menschen aller Klasse zusammenkommen würde an einem Tisch. Und ich mir denke, wart ihr schon jemals in einer Kneipe oder in einem Klassenraum, der nicht Teil eines privaten Internates war, liebe Leute? Also, ja.
Naivität kann auch grausam sein, oder? Naivität ist manchmal wirklich so die härteste Waffe, die bestimmte Leute zur Verfügung haben. Das habe ich mir bei diesem Fall schon irgendwie auch gedacht.
Ich finde, dieser Text hat wirklich überhaupt nichts Herablassendes. Er hat ja sogar fast eine Versöhnung mit der eigenen Herkunft. Denn ja, natürlich kommen hier und da, und das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir sagen, Louis buchstabiert das direkt aus, der Wunsch, sich von der eigenen Herkunft abzugrenzen, eine Rolle zu spielen, sich anzufangen, sich für Filme zu interessieren, Anzüge zu tragen und eben zu sagen, in der McDonald's-Filiale riecht es nach Frittenfett. Und fast noch mehr als die Mutter, die triumphiert auf der Bühne, hat mich bewegt, die Textzeile, wenn man am Ende um 3 Uhr nachts am Hauptbahnhof McDonald's sitzt, viel Spaß dabei wünsche ich übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer Mitte 50-jährigen Frau gemacht hätte, aber wenn man dann da im Frittenfett zusammen Pommes isst, fand ich das doch auch eine sehr schöne Versöhnung mit der Herkunft? Oder ich weiß gar nicht, ob es eine Versöhnung ist, weil so feindlich schien mir das alles auch gar nicht zu sein, denn seine Herkunft ist ja Louis' literarisches Kapital. Es schien mir vor allem eine Betonung zu sein, dass hier keine Feindschaft stattfindet, keine Herablassung stattfindet, denn man sitzt ja wieder im Frittenfett und hat offensichtlich kein Problem damit.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab ja so eine Diskussion im Internet über einen Aufsatz über Olfactory Ethics und Geruch irgendwie als Klassenelement und so. Also ich glaube, der tatsächliche Text hieß Olfactory Ethics, The Politics of Smell in Modern and Contemporary Prose. Und da dachte ich auch so, okay, ein weiterer Sieg für die Autorin, die stellenweise hart angegangen worden ist dafür, dass sie gewagt hat, das zu schreiben im Internet, weil auch da findet ja irgendwie diese Klammer wieder im Geruch des Frittenfetts ein vielleicht etwas zu rundes, etwas zu geschlossenes Bild, die Versöhnung mit der eigenen Herkunft, das Überwinden vielleicht auch eines selbst wieder Klassenausdruck seienden Distinktionsversuches, also ist vielleicht auch ein Ausdruck des Parvenus, dass er sich von bestimmten offenkundigen Elementen der eigenen Klassenherkunft so abtrennt. Das ganze Thema dieser Verwandlung, dieser Art von Metamorphose, hat ja Édouard Louis auch schon relativ explizit in Anleitung, ein anderer zu werden, einem seiner letzten Romane, einem auch seiner längeren Romane tatsächlich mal, also dort kratzt er ja mal fast an den 300 Seiten, das ist für ihn ja schon dann auch viel Arbeit gewesen. Ja, das sind halt nun viele Büchlein da drunter. Also ich glaube, Wer hat meinen Vater umgebracht? Es sind so 70 Seiten oder sowas. Man hat dieses Gesamtwerk auch an, sagen wir, einem netten Wochenende eigentlich ganz gut durch, wenn man da Lust hat, also wenn du jetzt inspiriert worden ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja auch irgendwie die ganze Zeit schon Thema gewesen, diese Verwandlung, die Frage, was bleibt bestehen und so. Und ich finde, er findet dann doch immer wieder die richtigen Bilder, um das irgendwie aufzugreifen. Und ich finde dieses Geruchsthema, diese, also ich meine, du warst ja natürlich wahrscheinlich schon auch gelegentlich mal genau in diesem spezifischen Hamburger McDonald's. Dementsprechend bist du da wahrscheinlich noch mal näher dran. Aber ich finde, es findet schon alles irgendwie gut zueinander. Und es ist schon ein Buch, ein Buch, das gleichzeitig irgendwie offen wirkt, das gleichzeitig, wie du schon beschreibst, so diesen eigenen Entstehungsprozess und auch so dieses tagebuchartige, reportageartige an den Punkt, auf den Punkt transponiert, aber auch ganz gut da drin ist, tatsächlich, finde ich, so Klammern zu schließen, gebaut zu sein und dieses Gebautsein eben auch als poetisches Element zu begreifen. Also ich finde, das ist auch ein Roman, der sich nie hingeschludert anfühlt, sondern der sehr gut eben Elemente hat, die ineinandergreifen und Fragen, die sich vervielfältigen und so. Und ja, also dass er mittlerweile eine gewisse Routine darin hält, gut, aber es ist wieder einmal eine Maschine, die das hervorgebracht hat, was sie wahrscheinlich hervorbringen soll. Ich fand vielleicht noch einen auch wieder journalistischen Einwurf ganz interessant aus Le Figaro. Allgemein sollte man vielleicht auch kurz anmerken, dass ich glaube ich Louis, genau wie Didier Ribon, sein Lehrer, in Deutschland viel mehr rezipiert wird. Darüber müsste man eigentlich auch eines Tages vielleicht sich noch ein paar Gedanken machen, warum wir das in Deutschland hier so viel spannender finden als die Franzosen. Vielleicht, weil so diese Auseinandersetzung mit Klasse dort ein bisschen präsenter ist. Das wäre eine These von mir. Aber dort hat ein Autor namens Frédéric Bejbeder ein Urteil getroffen, das Ganze wäre das kapitalistischste Buch des Jahres und es ging um einen Versuch einer pekuniären Wiedergutmachung. Und diese Perspektive finde ich ja interessant, weil das ist natürlich auch etwas, das er anspricht mit dieser Zettelliste und auch dieses Gefühl so, hey, genau wie wir bei Virginia Woolf gelesen haben, brauchen wir einfach nur Geld. Ist das ein zu materialistisches, ist das ein kapitalistisches Buch? Ist das ein Buch, das vielleicht die Vielfältigkeit von anderen Faktoren auch für so einen Vulgärmaterialismus zur Seite schiebt? Ist das ein Vorwurf, den man dem Buch machen kann?
Finde ich nicht, denn klar ist Geld hier Teil der Lösung, aber es ist nicht die Lösung. Und ich glaube, dieses Buch hyperkapitalistisch zu nennen, würde einfach verkennen, wie wichtig das Kapital eben doch für jegliche Art von, in Anführungszeichen, unbeschwertem Leben ist. Also ich glaube, da sind wir dann wieder bei einem Zynismus und einer Naivität, die wir gerade angesprochen haben. Und ich glaube, das ist ja sogar ein teilweise zerrt aus diesem Buch, dass Leute, die sagen, Geld ist nicht alles, eben Leute sind, die auf das Geld nicht achten müssen. Es geht hier eben um Szenen von Leuten, die sagen, sie hätten kein Geld, aber dann im Restaurant doch eine Rechnung begleichen. Und vielleicht ist es dann auch das, weswegen Periodiker wie eine NZZ oder AutorInnen aus einem besseren Hause doch etwas allergisch, etwas schwierig auf diese Literatur reagieren, weil es vor allem eben einfach Begebenheiten der Welt aufzeigt und diese auch nicht entschuldigt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier in einem Kaufrausch schweben, sondern in einer Notwendigkeit. Und wenn es, ich sag mal, wenn diese Flucht mit etwas anderem als mit Kapital stattfinden könnte, wäre sie ja wahrscheinlich schon passiert. Auch das ein Gedanke, der in diesem Buch schon ausgeführt wird. Also auch da würde ich dem widersprechen. Ich finde es einen spannenden Gedanken, um eine Diskussion loszutreten, aber ich würde dem doch widersprechen.
Ja, also was heißt das bei diesem Moment eigentlich, wenn er sagt, ein kapitalistisches Buch? Für mich klingt das im Grunde eigentlich...
Natürlich ist es ein Roman über den Kapitalismus.
Das, ja, eben. So, dem entkommt man nicht und logischerweise muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen wie dieser Vorwurf, oh, jetzt hast du deine Kapitalismuskritik auf dem iPhone getippt oder auf dem Handy, auf dem Smartphone. Da bin ich so, ja gut, das ist, diese Leute nehmen da nun dran teil, ob sie wollen oder nicht. Vor allen Dingen habe ich aber das Gefühl, aus dieser Aussage spricht halt vor allen Dingen Konsumkritik. Also da ist wieder so ein Trend in das Gute und in das Schlechte begehren, ja. In das Natürliche und in das Erzeugte begehren. Und ich habe jetzt nie das Gefühl, dass es hier um irgendwelchen besonderen Luxus geht oder so, überhaupt sondern nicht, wir sehen vor nicht. Allen Dingen halt wieder einmal Formbarkeit dadurch und wie halt die Elemente des Kapitalismus in diesem Moment genutzt werden können. Aber dabei ist eigentlich immer die Implikation, ist eigentlich immer der Gedanke, ja gut, wäre die Welt anders eingerichtet, wäre sie fairer und gleicher und schöner, dann wäre das hier gar nicht die Frage, dann wäre das gar nicht notwendig, auf diese Art vorzugehen. Denn es gibt ja auch eine Passage, da wird, ich glaube, auch wieder Kincaid zitiert, da steht nämlich, ich dachte, die Kategorie Armenpflege setzt den Glauben an Eigentum voraus. Man kann nur denken, dass man anderen hilft, wenn man überzeugt ist, dass das, was man gibt, einem selbst gehört und zwar nur einem selbst. Also half ich meiner Mutter in diesem Sinne nicht, denn ich war überzeugt, dass das, was mir gehört, auch ihr gehört, denn ich bin überzeugt, dass unsere Schicksale miteinander verbunden sind, dass es zwischen uns eine Kontinuität gibt. Und das ist ja nun eigentlich ein Satz, der alles, was in dieser Kritik steckt, eigentlich schon widerlegt. Das ist ein Roman, der in diesem Versuch weiterzugeben, zu tauschen, in Beziehungen zu setzen, wie du schon beschriebst, wie du andeutest, eine Utopie eigentlich sieht, die Hoffnung, dass wir irgendwann alle so vielleicht wie in die Sims uns eine Welt bauen können, wie bei den Sims mit Cheat irgendwie, mit beliebig viel Simileons, dass wir uns halt selber einrichten können, wie unser Leben eigentlich aussehen sollte. Also das ist irgendwie der Traum davon, keine Ahnung, dass wir irgendwann alle in der perfekten Variante von Animal Crossing oder die Sims oder sowas leben und dass halt all diese Hindernisse, die da sind, beiseite geräumt werden. Dementsprechend finde ich diesen Einschub, damit immunisiert er sich schon, aber damit finde ich es auch, glaube ich, ehrlich und aufrichtig eine Position, einen Standpunkt halt irgendwie bezogen. Also ja, mir schien das dann letztlich doch als Kritik zu verpuffen, wie vieles andere auch. Ich würde sagen, das ist natürlich kein fehlerfreier Roman, das ist vor allen Dingen kein super aufregender, wenn man ihn davor gelesen hat, aber ich habe schon das Gefühl, ich folge diesem Kontinuum, dieser Serialität, dieser Serie, die da Edouard Louis erzählt, gerne weiter und ich habe das Gefühl, du bist jetzt auch in diese in sich geschlossene, vielleicht etwas sektenhafte Welt indoktriniert, wenn wir dann jetzt noch Didier Eribon und all die anderen Leute, die da in diesem Kosmos sitzen, dazu gelesen haben, dann bist du auch endgültig gefangen und ja, gehörst auch zu den Leuten, die diese in Deutschland konsumierten Franzosen auch mitliest.
Ich meine, irgendwann wird es dazu kommen, irgendwann werde ich dich zwingen, mit mir über den 12. Roman von Gerhard Henschel in seinem Roman-Roman-Projekt zu reden und dann können wir da darüber sprechen, wie es für dich jetzt ist, in die 12. Staffel einer Serie einzutauchen, ja. Und wie hier ein anderer Autor sein Leben verhandelt. Sowieso Henschel ja auch ein Autor, der sich viel mit seinem Vater und seiner Mutter auseinandergesetzt hat auf spannende Punkte. Wir können hier gerne nochmal kritisieren, vielleicht den Preis auch nochmal.
Ja, das ist auch immer eine Unverschämtheit bei diesen Bandlein, ja, absolut. Ja.
Und das bringt uns vielleicht nochmal zu einer etwas größeren Frage, denn die habe ich mir durchaus gestellt beim Lesen. Wer ist eigentlich die Zielgruppe von Edouard Louises Büchern? Also ist das, hilft das dem Arbeiter, möchte ich mal sagen, um diese Frage hier zu stellen? Oder ist es nicht doch auch irgendwo privilegierte Literatur? Nämlich für Leute, die es sich leisten können, 22 Euro für ein 150-Seiten-Buch. Ich betone das hier gerne nochmal, 22 Euro für ein 150-Seiten-Buch auszugeben. Das sind natürlich so kleine Geschmäckle, die bei solchen Werken mitschwingen, die ich mir häufig auch bei Ken Loach-Filmen stelle, wo man sich eben fragt, für welches für welches Publikum sind diese Stoffe letztendlich gemacht?
Ja, eine alte Frage, wo ich mir dann auch immer denke, ja gut, die Leute, die Zeit, die Möglichkeit haben, zu rebellieren, aufzubegehren, weiterzudenken, das sind dann nun oft nicht dieselben Leute. Diese Diskrepanz wird immer da sein und ich glaube, da haben schon viele clevere Denker sich mit auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass dieses individuelle Textstück jetzt wahnsinnig viel ändert, dass es zur Weltrevolution führt oder sowas, aber es ist, sagen wir es mal so, es ist besser, als gäbe es das nicht. Und ich glaube, dass so diese Louis d'Erribon-Perspektive schon auch etwas Neues reingebracht hat, dass das vielen erlaubt hat, glaube ich, irgendwie sich mit dieser Frage von Trennung, dieser Frage von, also es ging ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel um Hypermoral und eine Moral, die man sich leisten können muss. Und ich glaube, das schlägt dann irgendwie eine Brücke. Ich glaube, das sind Romane, die eher zusammenführen oder allgemein Texte, die zusammenführen und die erlauben, eine Trennung, die vielleicht durch bestimmte ästhetische Vorzüge geschlagen wird, wieder bis zu einem gewissen Grad zu überbrücken. Also ich glaube, das sind Bücher, die alle zusammen eine Brücke bauen und an dem Abgrund, der zwischen bestimmten Menschen und Klassen und Gruppen besteht, zumindest ein bisschen kleiner zu machen. Das halte ich schon für zielführend tendenziell. Und wenn ich ehrlich bin, so aus persönlicher Perspektive, lese ich das auch ganz gerne. Und ja, der Ken Loach-Bezug, der ist natürlich auch da. Es gibt ja dieses Gesprächsbuch zwischen den beiden. Von dem möchte ich nämlich abraten, dass es nämlich wirklich die absolute Höhe, eine Unverschämtheit, was den Preis angeht. Ich habe das, glaube ich, irgendwann zum deutlich günstigeren Preis bei eBay oder Medimobs oder sowas gekauft, aber da zahlt man wirklich für lächerlich wenig Text, lächerlich viel Geld. Ich glaube, das sind irgendwie so fast 20 Euro für 70 Seiten oder so, also davon kann ich nur abraten.
Nicht abraten tun wir von Monique bricht aus von Edouard Louis. Für mich ein toller Einstiegsroman in diesen Kosmos und ich glaube, das würde ich genauso auch an unsere Hörerschaft weitergeben. Wenn ihr noch nicht mit diesem Autoren in Verbindung gekommen seid, scheint mir Monique bricht aus ein guter erster C-Fühler in das Wasser zu sein.
Aber Finn, was gibt's denn in der nächsten Sendung als besprechenswertes Objekt so an die Seite gestellt. Mal sehen, wie wir uns dazu verhalten werden. Was besprechen wir in der nächsten Ausgabe?
Ich würde sagen, wir besprechen auch einen Text, wo die Autorin sehr wichtig ist. Natürlich ist der Autor immer wichtig, aber auch einen Text, wo die Autorin fast mehr in der Öffentlichkeit steht als ihre Texte oder zumindest ein wahnsinnig großer Teil der Rezeption ist. Wir reden über Striker, den neuen Roman von Helene Hegemann, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Und ich verspreche euch, wir werden maximal zweimal das Wort Literaturskandal verwenden.
Ja, und im ersten Abschnitt des Verlagstexts steht, in der die Grenze zwischen Verschwörungsmythen, Klassenkampf und hoher Gewalt zunehmend verschwimmen. Das heißt, es geht klassenbewusst weiter, immer vorwärts, Ohren steif halten.
Ich finde, man kann sowieso fast schon ein kleines Bingo machen von den Romanstoffen, die wir behandeln, ja, oder? Also wir kommen doch immer wieder bei ähnlichen Themen an. Ja,
und wir singen jetzt zum Abschied natürlich noch die Internationale. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Au revoir.